Er ist auferstanden, Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und nicht nur für die Gläubigen, sondern für die gesamte Schöpfung ist das das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Manche zweifeln es an, manche sind nicht sicher. Andere glauben daran, aber irgendwann wird es sich auf jeden auswirken. Wir sind uns alle einig, dass wir eines Tages alle sterben werden. 100% aller Menschen, ob wir nun 20 oder 1 Million Jahre alt werden, wir sterben alle. Das wird unser letztes großes Abenteuer. Und ich glaube, dass wir, wenn wir da sind, überrascht feststellen, dass der Tod mehr wie ein Erwachen als wie ein Einschlafen ist. Und ich glaube, wenn wir dann vor dem Thron Gottes stehen, werden die Nichtgläubigen erkennen und bereuen, was sie alles verpasst haben, weil sie kein Leben als Nachfolger Jesu geführt haben. Viele werden eine entgegengesetzte Erfahrung machen. Sie werden am Ende ihres Lebens in Gottes Haus kommen, zurückschauen und sich denken, ich wünschte, ich hätte mein Leben geführt mit dem Himmel im Sinn. Ich hätte erkannt, dass so vieles von dem, was die Gesellschaft für wichtig hält, gar nicht so wichtig ist. Ich wünschte, ich hätte Gott mehr meiner Lebenszeit gewidmet. Ich wünschte, ich hätte erkannt, dass es beim ewigen Leben nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern um die Qualität von Gottes Leben. Dass diese Freude, Mitgefühl, Liebe das beste, weiseste, begeisterndste und fröhlichste Leben ist, das es gibt. Wenn nun dieser Tag kommt, wird jeder es anders erleben. Sie haben die Wahl. Sie können heute Frieden mit Gott schließen. Sind Sie im Frieden mit Gott? Sind Sie ein Freund Gottes? Ich möchte Sie ermutigen. Ich weiß, Sie haben viel durchgemacht. Ich weiß, das Leben ist hart. Sind Sie bereit, nach Hause zum Vater zu kommen? Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Gottes Herz für Sie ist riesig. Und inmitten von Milliarden Menschen kennt er Sie, liebt Sie, kümmert sich um Sie und lädt Sie zu sich ein. Jesus hat dafür übrigens den Weg gebahnt. Er hat den Weg freigemacht, damit wir zuversichtlich zu Gottes Thron kommen können, als seine geliebten Söhne und Töchter. Übrigens, in der Bibel wird nie die Aussage Himmel und Hölle zusammen verwendet. Wussten Sie das? Es ist viel von der Hölle die Rede, aber die Hölle steht immer alleine. Was immer zusammensteht, ist Himmel und Erde. Himmel und Erde. Ich glaube, das kommt über 200 Mal in der Bibel vor. Wir glauben daran, dass es eine Zeit gab, in der der Himmel und die Erde in Harmonie miteinander verwoben waren. Und dann wegen unserer Bosheit, weil wir einander geschadet und gesündigt haben und wegen all der Dinge, die Menschen einander antun, kam es zur Trennung dieser Welt vom Himmel. Und Jesus Christus hat den Weg zurückgebahnt. Das Universum ist ausgeglichen. Es ist in Balance. Das sieht man daran, dass, wenn etwas sauber werden soll, man zuerst etwas schmutzig machen muss. Vielleicht waschen Sie heute Ihr Auto und dann ist Ihr Auto sauber. Das ist toll und es wird schön glänzen und Sie können Ihre Eltern zu Ostern besuchen. Aber Sie haben auch einen Eimer voller Schmutzwasser. Sie leeren den Eimer, das Schmutzwasser fließt in den Gully und das Schmutzwasser fließt in den Ozean. Jetzt ist der Ozean schmutzig. Durch die Wellen des Meeres sinkt der Schmutz auf den Meeresboden und ein Hummer kommt und frisst den ganzen Dreck. Dann am Freitagabend essen Sie den Hummer und jetzt sind Sie wieder schmutzig. Niemand fühlt sich nach dem Hummeressen sauber. Glücklich, ja, aber nicht sauber. Man hat nie das Gefühl, das war eine gute Wahl, heute Hummer zu essen. Mehr bei Salat. Bei Salat funktioniert das. Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter, wenn Sie Freitagabend Salat essen. Ich schweife ab. Wenn wir eine Sache säubern, machen wir etwas anderes schmutzig. Das haben die Juden erkannt. Sie wussten, dass in unserem Inneren etwas Übles wohnt. Daher kommt die priesterliche Anordnung, dass ein Tier geopfert werden soll als Opfer für die Sünde und sie so wieder im Reinen sind mit Gott. Und dennoch fühlte es sich schrecklich an. Wenn sich das für sie schrecklich anfühlt, für die Juden war das noch viel schlimmer. Das waren ihre Haustiere und ein Symbol von Wohlstand. Und so hat Gott in seiner liebevollen Sorge um uns gesagt, keine Ziegen und Lämmer mehr als Opfer. Ich gebe meinen eigenen Sohn als Versöhnungsopfer für mein Volk. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dass wir einander ansehen können und sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Meine Schuld ist bezahlt und mir ist vergeben. In der Bibel steht, er, der keine Sünde kannte, das ist Jesus, wurde zur Sünde, damit wir, wie genannt werden? Kennt jemand den Rest der Stelle? Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus, sodass wir zuversichtlich vor Gottes Thron kommen. Nicht als arme, schamgebeutelte Sünder, oh, ich bin so ein schlechter Mensch, sondern dass sie sagen, wie Paulus es lehrt, ich komme vor dich, Herr, als ein Erlöster des Herrn. So sollen die Erlösten sagen, ich bin erlöst und meine Schuld ist bezahlt, ich bin gerettet. Ich kann meinen Nächsten lieben. Ich kann Gott von ganzem Herzen lieben. Ich brauche mich nicht mehr zu fragen, ob er mich hört. Ich weiß, er ist für mich. Kein Mensch hat größere Liebe als der, der sein Leben opfert für seine Freunde. Der Herr hat sein Leben für sie geopfert. Und die Auferstehung ist die Verheißung, dass der Herr des Himmels und der Erde die Macht über Leben und Tod hat. Er wird sie retten, wenn sie sein Freund sind. Wenn der Tag kommt, wo sie ihrem eigenen Tod ins Angesicht sehen, ob das noch lange hin ist oder schon bald, können sie unbesorgt und mit gläubiger Zuversicht heim zu ihm gehen, weil sie sein Freund sind. Das Christentum ist einzigartig als Religion. Auch wenn Christen das Wort Religion nicht mögen. Wir sagen gerne, es ist eine Beziehung. Aber es ist eine Religion. Wir glauben an alle möglichen Sachen. Es ist jetzt eine grobe Verallgemeinerung, aber die anderen Religionen haben grundsätzlich so etwas wie eine Liste von Dingen, die man tut, um ein guter Mensch zu sein. Oder im Frieden mit dem Universum zu sein oder in den Himmel zu kommen. Wenn man das alles tut, bekommt man eine 2- und kommt dem Ziel, was auch immer es sei, immer näher. Im Christentum sollte das nicht gelten. Auch wenn Sie von manchen Pastoren gehört haben, dass wir gute Menschen werden sollen und das Gutsein fördern, aber man wird kein guter Mensch durch reine Willenskraft. Wir werden gut, indem wir Jesus in uns aufnehmen. Wir werden gut, indem wir bei ihm zu Hause sind. Wir werden gut durch den Glauben, dass Gott uns liebt, selbst wenn wir versagt haben. Unser ganzes Leben wird zur Antwort auf seine Liebe. Und so geht es beim Christsein nicht um gut oder schlecht, sondern vielmehr darum, ob man zu Hause ist oder verloren, tot oder lebendig zu sein. Und Jesus lädt sie heute ein, dieses Geschenk zu empfangen. Immerwährendes, nie endendes, überfließendes Leben in ihnen. Ein Leben so hell und stark, dass es weitergeht, selbst wenn sie sterben. Kommen Sie heute nach Hause zu Gott. Hören Sie auf, es zu überdenken. So viele von uns haben so viel ausprobiert und fühlen sich verloren und wissen nicht warum. Das liegt, wie Augustinus es sagte, an der gottförmigen Leere in uns. Nur seine Liebe und Fürsorge kann diese Leere füllen und sie zu einem Menschen machen, der seinen Nächsten liebt, der abends friedlich schlafen geht, der fähig ist, das Leben ohne Hetze zu führen und heute Nachmittag sogar ein paar Kekse und Zimtschnecken essen kann ohne Reue. In unserem Glauben und in dieser Gemeinde sagen wir, du gehörst dazu, noch bevor du glaubst. Das ist eine sehr christliche Aussage. Du gehörst dazu, bevor du glaubst. Und ich sage gerne dazu, weil ich es lustig finde, du gehörst dazu, bevor du dich richtig benimmst. Und das stimmt. Sie haben sicher bemerkt, dass man den Menschen, mit denen man sich in der Schule oder bei der Arbeit umgibt, ähnlicher wird. Man gehört dazu, bevor man sich benimmt wie sie. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn Sie zu Gottes Volk gehören, fangen Sie an, sich wie Gottes Volk zu benehmen, hoffentlich. Und selbst wenn nicht, sind Sie immer noch daheim. Wir sind nämlich nicht gerettet durch unsere Taten, sondern durch Gnade, durch Gottes Freundlichkeit mit uns. Das sind doch gute Nachrichten. Amen. Danke, Jesus. So hat Jesus Menschen gerettet. Jesus hatte, als er auf der Erde war, eine, wie ich es nenne, Essensmission. Das hätte ich auch gerne. Wenn Sie ein Restaurant haben, wissen Sie vielleicht, was ich meine mit Essensmission. Gastfreundlich sein tut der Seele gut. Zur Zeit Jesu hieß mit jemandem zu essen, ihn als gleichgestellt zu sehen, als Freund. Könige haben oft auf Podesten über den Leuten gegessen, um genau das Gegenteil zu sagen. Ich stehe über dir, ich habe Macht, das ist mein Amt. Und in den Tagen Jesu wurde auch ein berühmter Rabbi wie Jesus als ganz besonders angesehen. Aber Jesus hat sich mit Prostituierten und Zöllnern an einen Tisch gesetzt. Heute finden wir das seltsam und das ist es auch. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach dem Gottesdienst mit der Familie in ein Lokal und da sitze ich mit einem Haufen Prostituierten. Was würden Sie davon halten? Was macht Bobby da schon wieder? Aber ganz im Ernst, das hat Jesus getan mit den Prostituierten und Zöllnern. Zöllner waren echt miese Typen, wirklich übel. Sie haben Omas das Geld geklaut. Sie waren wie der Sheriff von Nottingham bei Robin Hood, der rumläuft und... Erinnern Sie sich im Film, wo die Truhe umfällt und er sagt, holt die Münzen? So waren die, genau so. Und Jesus ist mit ihnen. Und das Problem der religiösen Elite dieser Zeit war, sie konnten deutlich erkennen, dass Jesus von Gott gesandt war. Er war voller Weisheit und Macht. Er tat Wunder, weckte sogar Tote auf. Erstaunlich, oder? Und doch, wie konnte er so unrein werden und mit Leuten essen, die so einen schlechten Ruf hatten? Das ist das letzte Mal, dass ich den Begriff schlechter Ruf in dieser Predigt benutze, aber ich fand ihn cool. Und sie tuschelten untereinander. Was ist das für ein Mann, der die Sünder willkommen heißt und mit ihnen isst? Das sind ihre Worte. Und als Jesus das hört, steht er vom Tisch auf, wo er mit seinen Freunden, den Sündern, sitzt und erzählt ihnen drei Geschichten. In der ersten geht es um 100, in der zweiten um 10 und die letzte dreht sich um einen. Die erste geht so. Jesus sagt, stellt euch vor, ihr verliert ein Schaf. Dabei sieht er die Pharisäer, die heutigen Pastoren an. Er sieht die Pastoren an und sagt, stellt euch vor, ihr hättet ein Schaf verloren. Würde nicht jeder die 99 verlassen und sich auf die Suche nach dem einen Schaf machen? Und übrigens, ja, das würde jeder tun. Ein Schaf zu verlieren war keine Kleinigkeit. Sie waren nicht nur viel Geld wert, sondern die Hirten hatten auch eine persönliche Bindung an ihre Schafe. Sie waren wie Haustiere. Haben Sie schon mal einen Hund verloren? Kennen Sie das Gefühl? Das ist schrecklich, oder? Man kommt vom Essen heim, das Tor ist offen, oder wenn man einen Labrador hatte, hat er sich einfach unter dem Zaun durchgebuddelt. Es heißt, wenn der Zaun kein Wasser aufhält, hält er auch keinen Labrador auf. Ich hatte mal einen und das ist wahr. Man sucht überall nach dem Hund, fährt durch die ganze Stadt und dann dieses erleichterte Gefühl, oh Gott sei Dank, da ist sie. Der Hund rennt wedelnd auf einen zu und macht so und man knuddelt den Hund und ist begeistert, oder? So hat sich das für die Hirten angefühlt, wenn sie ihre Schafe gesucht haben. Und Jesus sagt, so ist es für ihn, wenn ein verlorener Sünder zu ihm kommt. Wir wissen übrigens, was den Schafen passiert, die verloren gehen, nicht wahr? Es ergeht den Schafen immer so oder so. Nummer eins, es stirbt einen schrecklichen Tod, es wird von einem Wolf oder Löwen gerissen. Oder das zweite passiert, das ist eine wahre Geschichte. Das ist ein Schaf, das in Australien verloren ging. Sie fanden dieses Schaf und nannten es Barak. Das habe ich jetzt falsch betont. Eigentlich heißt es Barak. So heißt das Schaf. Keiner wusste, wem es gehört. Aber es war klar, dass es verloren war. Die Wolle wuchs einfach immer weiter. Als es geschoren wurde, ist es 35 Kilo Wolle losgeworden. Das würde reichen für 61 Wollpullover oder 490 Paar Socken. Eine Menge. Ziemlich gut. Das Bild von diesem Schaf ist ein perfektes Beispiel dafür, was aus der Welt geworden ist. Das Schaf sieht fett und sogar glücklich aus. Aber tatsächlich ist es kurz vor dem Sterben und rappeldürr. Nach der Schur zeigte sich, dass es völlig unterernährt war. Es hat kaum Futter gefunden und die Wolle war dem Schaf über die Augen gewachsen, sodass es kaum sehen konnte. Geht es vielen Menschen heute nicht ähnlich? Von außen sehen sie gesund, fett und glücklich aus und tun so, als ob sie alles sehen. Aber innerlich sterben sie ein bisschen. Vielleicht betrifft Sie das, lieber Freund, liebe Freundin. Vielleicht haben Sie das Gefühl, Sie bieten allen eine gute Show, aber Sie empfinden, dass das Leben nicht nett zu Ihnen war. Sie haben Hunger und Durst nach etwas, fühlen sich verloren und wissen nicht warum. Jeder fühlt sich mal verloren und das aus ganz verschiedenen Gründen. Das ist okay. Gott ruft Sie heim und er wird sich um Sie kümmern. Sie müssen nur sagen, ja, Herr, ich wende mich von meinem alten Leben ab. Ich komme heim zu dir. Das Leben ist so viel besser in Gottes Königreich, wo Sie genau da sind, wo Sie hingehören, in seiner liebevollen Fürsorge als Gottes Kind. Kommen Sie noch heute heim. Kommen Sie heim zu Gott. Das war die erste Geschichte, die Jesus über einen von 100 erzählt. Dann kommt er zu einer von 10. Er erzählt von einer jungen Frau, die eine ihrer 10 Münzen verloren hat. Er spricht dabei von Brautschmuck. Und das hier ist ein berühmtes Bild davon. Es heißt die Braut von Bethlehem. Ein gutes Bild, wie eine Braut im Nahen Osten zur Zeit Jesu ausgesehen hat. Statt eines Eherings trugen die Frauen diese wunderschönen Kopfbänder. Manchmal waren daran 10 Münzen befestigt, die für die 10 Gebote stehen. Sie waren aus Silber, ein kostbares, schönes Metall. Vielleicht waren sie auch geprägt. Sie trägt sie jeden Tag, damit man sieht, dass sie verheiratet ist und ehrt damit ihre Familie. Eines Tages geht eine dieser Münzen verloren. Und jedes Mal, wenn sie auf den Markt geht oder sich mit Freunden trifft, ihre Familie besucht, sagen alle, oh Sarah, da fehlt eine Münze. Und sie, ich weiß, ich finde sie einfach nicht. Sie sucht die Silbermünze überall und findet sie nicht. Ich weiß noch, wie wir mal unsere Fernbedienung verloren haben. Keiner versteht das. Der Fernseher wird fast nutzlos, wenn man keine Fernbedienung hat. Wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt und überall nach dem dummen Ding gesucht. Schließlich haben wir das Knöpfchen am Bildschirm gedrückt, um den Fernseher manuell einzuschalten. Und dann sucht man damit Netflix oder Amazon, sucht sich eine Serie aus und das dauert ewig. Und mein Sohn kann sich nicht entscheiden. Wochen später habe ich sie in einem Korb im Schrank gefunden. Ich rief nach meiner Familie und sagte, hey, ich habe sie gefunden, ich habe die Fernbedienung wiedergefunden, wir können jetzt wieder umschalten. Jesus sagt, der Jubel im Himmel wird größer sein, wenn ein verlorener Sünder heimkehrt, als wenn Bobby seine Fernbedienung findet. Nein, aber wirklich, ich meine, nehmen Sie es mal 10. Das ist so, wie wenn man seinen Ehering verliert und wiederfindet. Das passiert da. Die Frau findet die Münze schließlich in einer Ecke und das Silber ist angelaufen, weil es schon länger da liegt. Vielleicht wurde sie nass oder dreckig. Vielleicht ist sie grünlich oder braun geworden und sieht nicht mal mehr wie Silber aus. Aber es ist immer noch Silber. Sie will sie immer noch. Sie ist immer noch kostbar. Wir wissen alle, dass Silber nicht seinen Wert verliert, wenn es angelaufen ist. Gott sieht sie so an, wie diese Braut ihre verlorene Silbermünze. Sie kann gereinigt werden. Man kann sie wieder neu machen. Ich kann sie gebrauchen. Das ist alles, was ich will. Und so jubelt sie mit ihren Freunden. Hey, Freunde, seht, ich habe sie gefunden. Stellt euch das Gefühl vor. Ich liebe sowas. Sie steckt es wieder rein. So, das fühlt sich toll an. Ich liebe es. Kommen Sie heim zu Gott. Wie wäre es, wenn Sie heimkommen zu ihm? Er sucht Sie, sein Geist lockt Sie. Und dann die dritte Geschichte, die Jesus erzählt. Er geht von 100 zu 10 zu einem. Und die letzte ist die berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Also, er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die meisten vergessen, dass es eigentlich 2 verlorene Söhne sind. Beide haben es vermasselt und vielleicht hassen sie einander sogar. Jesus erzählt schließlich von einem reichen Vater, der Land besitzt. Wenn jemand damals 2 Söhne hatte, erbte der Ältere 2 Drittel des Landes und der Jüngere 1 Drittel des Landes. Der jüngere Sohn kommt zum Vater und sagt, ich will jetzt mein Erbe. Das ist in einer Ehrenkultur grauenhaft. Man kann nichts Schlimmeres sagen. Ein Bibellehrer meinte einmal, es wäre so, als wäre der Sohn zum Vater gegangen und hätte gesagt, ich hasse dich und wünschte, du wärest tot, also gib mir dein Geld. Das Verrückte ist, dass der Vater es tut. Er gibt ihm sein Erbe, obwohl er noch lebt. Die Zuhörer bei Jesus hätten so gemacht. Damals waren alle Geschichtenerzähler und waren voll dabei. Es geht weiter. Der Sohn ging in ein entferntes Land und verschwendete sein Vermögen. Wir wissen nicht, was das heißt, aber da steht, er verprasste sein Geld, alles davon. Bei mir wäre alles für Oreos und Zimtschnecken draufgegangen, alles in einer Woche. Alles ist weg, da trifft eine Hungersnot das Land. Und der Sohn, so heißt es, findet sich wieder bei den Schweinen, die er füttert. Er ist hungrig und wünscht, er könnte das Schweinefutter essen. Im antiken Nahen Osten war das das Schlimmste überhaupt und die Geschichte hätte normalerweise hier aufgehört. Die Moral wäre gewesen, seht ihr Kinder, das passiert, wenn man seine Eltern nicht ehrt. Man endet bei den Schweinen. Für sie waren Schweine die ekligsten, dreckigsten Kreaturen der Erde. Man berührt sie nicht, kommt ihnen nicht nahe und schon gar nicht isst man sie. Und da ist er und füttert die Schweine. Das wäre so wie, was ist das Ekligste, was man füttern könnte? Spinnen. Wenn man auf einer Spinnenfarm arbeitet. Meine Güte, ist das eklig. Ja, so ist das. Und eines Tages, er ist am Verhungern und wünscht sich, das Schweinefutter zu essen, da besinnt er sich und sagt zu sich selbst, ich könnte jetzt heimgehen und mich anbiedern. Die Knechte meines Vaters haben besseres Essen. Wenigstens hätte ich 3 Mahlzeiten am Tag und ein Dach über dem Kopf. Und dann fängt er an, seine Ansprache zu üben, die er seinem Vater halten wird. Sind Sie schon mal in Schwierigkeiten mit Ihren Eltern oder Ihrer Frau geraten, wo Sie eine Rede immer und immer wieder eingeübt haben? Schatzi? Ich weiß nicht, mir fällt keiner ein. Bleiben wir bei den Eltern. Die waren nicht zu Hause, sie haben eine Party geschmissen und dabei ging einiges zu Bruch, so wie in einem 80er-Jahre-Film. Oder was weiß ich, sie haben das Auto geschrottet und sie wiederholen im Kopf, was sie sagen wollen. Ah, Papa, tut mir leid, ich bin mit dem Auto in die Berge gefahren und jetzt gibt es kein Auto mehr. Oder sowas. Der Sohn übte diese Ansprache. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und dich. Ich bin nicht würdig. Eine Rede voller Selbstanklage. In der Geschichte kommt der Sohn nach Hause. Stellen Sie sich ihn vor, voller Matsch und Dung, zerfetzte Lumpen am Leib. Keine Schuhe, barfuß, lange Nägel, lange Haare, abgemagert, ausgehungert und durstig kommt er an und übt seine Rede. Er ist völlig am Ende und der Vater sieht ihn an. Es ist fast so, als hätte der Vater jeden Tag Ausschau gehalten, ob er nach Hause kommt. In der Bibel steht, dass der Vater in der Sekunde, als er ihn sieht, zu ihm rennt. Und während der Sohn noch sein Vater, ich bin nicht würdig, ich habe gegen den Himmel und dich gesündigt, stammelt, mitten im Satz schließt ihn der Vater in die Arme und sagt, mein Sohn, der tot war, lebt wieder. Mein Sohn, der verloren war, ist gefunden worden. Geht und schlachtet das Mastkalb. Das heißt, wir feiern eine Riesenparty, wie eine Hochzeit für das ganze Dorf. Alle sind eingeladen. Er legt seinem Sohn einen Umhang um, ein Symbol der Ehre. Steckt ihm einen Ring an den Finger, was heißt, du gehörst wieder zur Familie. Und er zieht seinem Sohn Schuhe an, womit er sagt, du bist kein Sklave mehr, du bist frei. Und das bietet Gott uns an, Ehre, Zugehörigkeit, Freiheit. Das ist die Kraft und Würde in Gottes Reich. Es geht nicht zuerst um Gut oder Böse. Die erste Frage ist, bist du daheim oder verloren? Bist du tot oder lebendig? Und wenn man durch Jesus Christus lebendig geworden ist, dann werden die Dinge mit der Zeit so, wie sie sein sollen, durch Gottes Geist und sein Wort. Also, kommen Sie heim. In der Geschichte geht das Fest weiter, alle feiern. Sie öffnen den besten Wein, bringen das beste Brot und Kuchen und das gemästete Kalb. Wirklich edles Essen. Wie ein Filet Mignon, das beste Fleisch und alle feiern. Das ganze Dorf ist gekommen. Dann kommt der ältere Bruder von der schweren Arbeit spät nach Hause. Er hat Überstunden gemacht. Er kommt und fragt, was ist hier los? Er hört die Musik, die Freude und das Feiern. Einer der Diener sagt ihm, dein Bruder, der verloren war, ist heimgekommen. Und dein Vater schmeißt eine große Party für ihn. Und der Ältere meint nur, nichts da. So nicht. Passen Sie auf. In dieser Kultur führt er ein Fernbleiben zu Gerüchten. Indem er nicht zum Fest geht, beschämt der ältere Bruder seinen Vater. Wie kann er es wagen? Ich sage Ihnen, viele religiöse Leute heute beschämen Gott. Sie versuchen, Gott zu beschämen. Wie kann er es wagen? Eine Schande, Jesus. Wie kann er mit diesen Leuten essen? Und da ist er, der ältere Sohn. Er hat immer alles richtig gemacht und der Vater rennt hinaus zu ihm, genauso wie er zu dem verlorenen Sohn gerannt ist. Und er sagt, Sohn, warum kommst du nicht rein und feierst mit uns? Und der ältere Bruder sagt, dieser, dein Sohn, Achtung, er sagt nicht mein Bruder, dieser, dein Sohn, hat sein Vermögen mit Huren durchgebracht. Er will nicht arbeiten und will nicht zu Hause sein. Im Grunde will er eigentlich tun, was sein Bruder getan hat. Übrigens habe ich erst vor kurzem von einem Psychologen gelernt, dass die Wurzel von Ablehnung nicht Wut ist, sondern vielmehr Neid. Etwas in ihm beneidete seinen Bruder, aber er sagte, nein, ich bin nicht wie er. Ich tue das Richtige. Ich tue das Richtige. So bin ich. Und etwas an diesem Wunsch, Gutes zu tun, hat den älteren Bruder böse werden lassen. So wirkt Religion manchmal, oder? Deshalb verabscheuen Christen das Wort Religion so. Wir wissen, dass Religiosität ohne Gottes Geist zum schrecklichsten aller Tode führt, weil man so schwer davon frei wird. Am wichtigsten ist, dass es nicht religiöse Menschen sind, die uns zeigen, wie Gott ist, sondern es ist Jesus, der uns zeigt, wie Gott ist. Jesus liebt es, mit den Zöllnern und Sündern zu essen. Jesus ist der, der rausrennt. Und übrigens, es bleibt am Ende der Geschichte offen, ob der ältere Bruder sich der Feier anschließt oder nicht. Vielleicht denkt er darüber nach. Aber dann endet die Geschichte und es kommt ein Schwenk auf Jesus, der die Pharisäer ansieht. Und was sagt er? Kommt dazu! Kommt, esst mit uns. Hier ist Gottes Reich. Es ist so einfach. Ihr habt ein Riesending daraus gemacht. Setzt euch einfach zu uns. Liebe Freundin, lieber Freund, heute sagt Jesus zu Ihnen, komm doch heim zu mir. Fühlen Sie sich verloren, tot? Kommen Sie zu Jesus. Kommen Sie zu Gott durch Jesus Christus und Sie werden gerettet. Sie wissen nie, wann Ihre Zeit kommt, aber seien Sie bereit. Mit Ihrer Zeit meine ich den Tod. Seien Sie bereit. Schließen Sie Frieden mit Gott. Werden Sie sein Freund. Und auch wenn Sie manchmal Fehler machen, tun Sie einfach Ihr Bestes und vergessen Sie den Rest. Vertrauen Sie darauf, dass es nicht Ihre Taten sind, sondern seine Tat am Kreuz, die Sie rettet. Als ich Christ geworden bin, habe ich nichts Seltsames gemacht. Ich saß wie Sie hier auf einer Kirchenbank. Ich bin nicht zum Altar gegangen oder habe meine Hand gehoben, nicht mal gebetet. Ich habe mich nur entschieden. Ich habe einfach beschlossen, Gott zu folgen und bin nie davon abgewichen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das können Sie heute tun. Sie brauchen es niemandem zu sagen. Sie können sich einfach jetzt entscheiden. Ich folge Jesus Christus nach und wende mich nie davon ab für den Rest meines Lebens. Ich mache es zu meinem größten Ziel im Leben, ein Freund von Jesus zu sein. Und Sie werden sehen, wie das Ihr Leben verändert. Wir sind so froh, dass Sie heute dabei sind. Wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist an Ihnen handelt. Lassen Sie uns beten. Vater, wir kommen zu dir in dem mächtigen Namen Jesu und danken dir, dass du jetzt bei uns bist. Bitte schließen Sie jetzt die Augen und öffnen Sie Ihr Herz und sehen Sie, ob Sie den Heiligen Geist spüren. Heiliger Geist, bitte schenk uns deine Kraft, dein Leben und deine Gegenwart. Danke für alles, was du tust. Wir lieben dich. Im Namen Jesu beten wir. Und alle sagen zusammen Amen. Stehen Sie bitte auf.